Das Vaterunser ist das im Christentum am weitesten verbreitete Gebet, das Jesus Christus seine Jünger selbst gelehrt hat. Es ist das meistgesprochene Gebet der Christen in aller Welt und verbindet Menschen weltweit im Gebet. Es zählt zu den Grundgebeten des Glaubens. Sehr viel Substanz steckt in diesem Gebet und ist ein Lebenselixier der Christen. Herr Bose Serdarusic aus dem Priesterseminar St. Petrus in Vigratsbad betrachtet mit uns die Bedeutung dieses Gebetes mit den 7 Bitten. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti und so begrüße ich Herr Bose Serdarusic bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Betrachtung. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich mit dem Vater Unser viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Einstmals betete Jesus an einem Orte. Als er aufhörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Gelobt sei Jesus Christus und ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer von Radio Gloria und auch an Sie, liebe Frau Marti. Heute soll es uns um das Gebet gehen, ja, das Gebet, das Vaterunser. Das Gebet, das der Herr Jesus Christus höchstpersönlich seine Apostel gelehrt hat. Und durch diese blieb es bis zum heutigen Tag in der Heiligen Mutterkirche bewahrt. Wir beten das Vaterunser so oft, sei es bei jeder heiligen Messe, beim Rosenkranz, als Morgen-, Abend- und Tischgebet, im Gedanken an unsere Verstorbenen. Jeder von uns hat unzählige Male diese Worte gesprochen. Und gerade hier liegt die Gefahr. Wie leicht kann es passieren, dass die Worte einfach so über unsere Lippen gehen, ohne dass sich Herz und Verstand zur Zunge hinzugesellen. Gerade bei vorgefassten und oft wiederholten mündlichen Gebeten kann es leicht passieren, dass wir die Worte abarbeiten, ohne uns Gedanken zu machen, was wir da eigentlich beten. Und das ist auch völlig normal. Es gibt einen Heiligen, ich weiß leider nicht mehr sicher welcher, aber ich vermute, es war der heilige Bruder Klaus, der mal gesagt hat, er habe es bisher nicht geschafft, ein Vaterunser vollkommen gesammelt zu beten. Wenn es den Heiligen schon so schwer fällt, ist es nicht so schlimm, wenn wir nicht immer schaffen, uns 100% auf die gebeteten Worte zu konzentrieren. Deshalb ist es mein Ziel, Ihnen in der heutigen Sendung eine kurze Betrachtung zum Gebet des Herrn zu geben. Ich werde gewiss nicht alles sagen, was dazu zu sagen ist, weil dies unendlich viel wäre. Lediglich einige wenige Impulse möchte ich Ihnen liefern. Vielleicht kann ich so helfen, dass es der eine oder der andere bewusster betet oder eine neue Innigkeit zum Gebet Jesu Christi, unseres Herrn und Gottes, entdeckt. Bevor wir uns nun den 7 Bitten widmen, schauen wir auf das erste Wort. Vater unser. Vater, so wie der Vater alles mit und in einem Wort gesagt hat, der zweiten göttlichen Person, dem ewigen Wort, so sagt gleichfalls der Sohn alles mit einem Wort. Freilich war Jesus so sehr in den väterlichen Willen ergeben, dass er nichts weiter hätte sprechen müssen. Bei uns ist das nicht so. Wir wollen oft jenes für uns, das nicht gut für uns ist. Und das, was uns nützen würde, verschmähen wir. Der Herr kennt uns und unsere Schwächen. Deshalb betet er weiter, um uns zu zeigen, um was wir beten sollen. Er gibt uns ein Korrektiv, an dem wir prüfen können, wenn wir um Bestimmtes bitten. Entspricht es dem Vorbild Christi? Dann beten wir darum. Tut es das nicht, dann lassen wir es. Wie viel ist allein über dieses eine Wort betrachtet, geschrieben und gesagt worden? Wir nennen Gott Vater. Dies war einer der Hauptanklagepunkte gegen unseren Herrn, dass er Gott Vater genannt hat. Wir bedenken nicht, dass nur wir Christen uns an Gott wenden und ihn Vater nennen können. So sagt auch der Apostel Paulus im Römerbrief: Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Im Prolog des Johannesevangeliums heißt es: Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Einem guten Vater ist vor allem eines zu eigen: Er will sein Kind beschützen. Er will nicht, dass es verloren geht. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen, sagt der Herr selbst im Matthäusevangelium. Christus will, dass wir Vertrauen haben zu Gott. Ein kleines Kind an der Hand des Vaters folgt ihm überall hin, ohne Zweifel, ohne Hinterfragen. Denn es vertraut ihm unumstößlich, dass er niemals seine Hand loslässt. Geheiligt werde dein Name. Im brennenden Dornenbusch hat Gott dem Moses seinen Namen offenbart: Ich bin, der ich bin. Mir persönlich gefällt folgende mögliche Übersetzung des Gottesnamens am liebsten: Ich bin, der ich sein werde. Der Name Gottes ist gleichzeitig eine Verheißung, ein Versprechen. Der Apostel Jakobus sagt in seinem Brief: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter, bei dem kein Wandel ist und kein Schatten der Veränderung. Gott ändert sich nicht. Wir als seine Kinder können darauf vertrauen, dass er uns niemals im Stich lässt. Auch wenn wir untreu sind und versuchen, vor ihm zu fliehen, er bleibt seinem Versprechen und seinem Namen treu. Der barmherzige Vater empfängt den verlorenen Sohn immer wieder mit offenen Armen. Er kann gar nicht anders, da sein Name gleichzeitig Liebe ist, wie uns der Apostel und Evangelist Johannes versichert. In seinem Namen zeigt uns Gott sein ganzes Wesen. Wenn wir seinen Namen loben, loben wir ihn. Doch Gottes Name ist nicht nur ein Versprechen an uns, er verlangt zugleich eine Verpflichtung unsererseits. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Der Anfang der 10 Gebote. Der heilige Gott will von uns geheiligt und in Ehren gehalten werden. Es geschieht leider nur zu oft, dass wir ihn von seinem rechtmäßigen ersten Platz auf den zweiten oder dritten verweisen. Jeder kann sich selbst prüfen, wie oft er einen sogenannten Götzen an die Stelle Gottes treten lässt, wie zum Beispiel die eigene Begierde, Ruhm, Erfolg, Geld, Macht, Sport, einen anderen Menschen und so weiter. Besinnen wir uns also oft, wenn wir beten: Geheiligt werde dein Name. Wie oft sich Gott uns gegenüber als treu erwiesen hat, uns immer wieder zurückgenommen hat, auch wenn wir auf Abwägen waren. Unser inniger Wunsch sei, dass er immer mehr von uns und von den anderen dafür verherrlicht und gelobt werde. Dein Reich komme. Diese Bitte hängt ganz eng mit der vorherigen zusammen. Nicht umsonst stellt sie der Herr Jesus direkt nebeneinander. Sie lässt zunächst eine Frage aufkommen: Wo liegt denn Gottes Reich, da ich es doch nicht sehen kann? Dieser zentrale Begriff der Verkündigung Christi ist gerade in der neueren Zeit ein viel diskutierter geworden. Dabei ist die Antwort gar nicht so schwierig. Wo liegt denn das Reich eines Herrschers? Es ist überall dort, wo er Herrscher ist. Es liegt in dem Gebiet, in dem er seine Macht ausübt, sich um seine Bürger sorgt und von ihnen anerkannt und respektiert ist. Wo liegt demnach das Reich Gottes? Ganz einfach. Es liegt überall dort, wo Gott herrschen, walten und Sorge tragen kann. Dort, wo seine Gebote gehalten werden, wo sein Name geheiligt wird. Der Herr sagt uns diesbezüglich ganz eindeutig: Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist also dort, wo wir Gott lieben, ihn mit den Engeln verehren, die ihm zurufen: Heilig, heilig, heilig. Man könnte natürlich einwenden, dass wir weit davon entfernt seien, engelgleich zu sein, dass das mit dem Reich Gottes unter und in uns eine Utopie sei. Und dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Aber genau deshalb betet ja der Herr: Dein Reich komme. Es komme immer mehr. Es ist zwar noch nicht ganz da, aber es ist schon angebrochen. Es möge immer mehr realisiert und ausgebreitet werden. Und zuallererst möge es in mein Innerstes kommen. Mein Herz muss immer mehr zu Gottes Reich werden, in dem er der alleinige König ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hiermit wird die erste Hälfte des Vaterunser abgeschlossen. Wenn wir es in Gemeinschaft beten, findet nach dieser Stelle der Wechsel zwischen Vorbeter und Antwortenden statt. Man könnte sagen, hier haben wir den Kern des Gebetes. Die heilige Teresa von Avila sagt ein wenig ironisch: Es stünde schön um uns, wenn die Erfüllung deines Willens in meiner Hand gelegen wäre. Der freie Wille ist wohl eines der größten Geschenke, die uns Gott gemacht hat. Er kann uns aber auch das größte Unheil sein, wenn wir uns nämlich gegen unseren Schöpfer entscheiden. Uns muss klar sein, um was wir an dieser Stelle eigentlich bitten. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe, sagen wir im selben Atemzug, mein Wille geschehe nicht. Dies ist wohl das Härteste, was der Mensch in seinem Leben tun kann. Ein kompletter Verzicht auf die Erfüllung des eigenen Willens, die Selbstentsagung. Diese Worte kann eigentlich nur ein demütiger Mensch aussprechen. Einer, der erkannt hat, dass er nicht die ganze Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Gott will das Beste für uns, unser Heil, und er kennt die besten Mittel dafür, dieses Ziel zu erreichen. Jesus betet hier zu seinem Vater im Himmel: Dein Wille geschehe. Dasselbe tut er zu Beginn seines Leidens im Garten Gethsemane. Wir sehen, was Gott dem gibt, der aufrichtig diese Bitte stellt, der sie nicht einfach so dahersagt wie eine Höflichkeitsformel. Er gibt ihm das Kreuz. Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Man muss und darf dies nicht kleinreden. Wenn wir unser Kreuz tragen, das in Maß und Gewicht genau auf uns abgestimmt ist, dann befinden wir uns in der Nachfolge Christi, der uns sagt: Will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir. Und der, der um Gottes Willen dem eigenen Willen entsagt, der wird auch belohnt werden, und zwar nicht erst in der Ewigkeit. Wie die drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg Tabor, wird ihnen der Herr die Freude und Herrlichkeit schon jetzt als Vorgeschmack des Himmels erleben lassen. Wie im Himmel, so auch auf Erden.
Ad eum nostrum qui es
Herr Dorosic aus dem Priesterseminar St. Petrus in Wigratsbad betrachtet mit uns die Bedeutung des Vaterunsers mit den sieben Bitten.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben gesehen, wie schwer es ist, die vorherige Bitte ernst zu meinen und danach zu leben. Man könnte sogar fast sagen, es sei nahezu unmöglich. Gott verlangt aber nichts Unmögliches von uns. Und um uns das zu beweisen, hat er selbst uns das beste Hilfsmittel gegeben, um nach seinem Willen zu leben. Im griechischen Urtext finden wir sowohl im Matthäus- als auch im Lukas-Evangelium, die beiden Evangelien, die den Text des Vaterunser überliefern, das Wort Epiusion. Während die deutsche Übersetzung an beiden Stellen das Wort täglich liest, übersetzte der heilige Hieronymus in seiner lateinischen Version der Bibel einmal mit quotidianum, das Pendant zu unserem täglich, und einmal mit supersubstantialem, was mit übernatürlich gedeutet werden könnte. Die Kirchenväter haben einstimmig in der vierten Bitte des Herrengebetes die heilige Eucharistie erkannt. Der Anblick der Liebe Jesu soll uns bei allen unseren Schwächen und Hindernissen, Verfehlungen und Sünden, bei aller Lauheit und Mutlosigkeit ermutigen. Und das nicht nur einmal, sondern täglich, jeden Tag, heute. Deshalb wollte er bei uns bleiben, alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist auch mit heute gemeint. Für die ganze Dauer dieser Welt bis zu ihrem Ende. Denn für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. In der Heiligen Messe schenkt sich uns Jesus als Nahrung unserer Seelen, um uns zu stärken, dass wir den Willen des Vaters erfüllen können. Wie schön ist es von der Kirche im Namen Gottes gefügt, dass wir vor jeder heiligen Kommunion das Vaterunser sprechen, und uns so auf diesen größten Moment unseres Lebens vorbereiten, in dem Gott persönlich in unser Herz kommt. Das heilige Messopfer ist die Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es uns das Zweite Vatikanische Konzil lehrt. Versuchen wir ganz gezielt, vor der nächsten Kommunion zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und uns so auf die Vereinigung mit Christus vorzubereiten. Wenn die heilige Messe jedoch Mitte des christlichen Lebens ist, gehört auch die Zeit der Nachbereitung dazu. Diese dauert bis zum Empfang der nächsten heiligen Kommunion. Und so fortwährend unser ganzes Leben lang. Versuchen wir aber auch unmittelbar danach, wenn wir den Herrn empfangen haben, die Augen zu schließen, und in Stille allein mit ihm zu sein. Seien wir nicht wie die Schaulustigen, die ebenfalls am Kreuze standen und einfach gingen, als alles vorbei war. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie kann ich dem Herrn vergelten all das Gute, das er mir erwiesen, heißt es in den Psalmen. Dies betet der Priester unmittelbar vor dem Empfang des heiligen Kelches. Es gibt nichts, was wir Gott geben können, was wir nicht bereits vorher von ihm erhalten hätten. Doch eine Sache gibt es, die wir ohne ihn vollbringen. Das sind unsere Sünden. Deshalb ist er auf die Welt gekommen, um als unschuldiges Lamm unsere Sünden zu tragen. Wenn wir uns einigermaßen eine Vorstellung über das Gewicht unserer Sünden machen möchten, dann schauen wir nur dorthin, wo sie gesühnt wurden. Wir wurden nicht um einen, wie es der heilige Petrus sagt, vergänglichen Preis losgekauft, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Wenn wir uns allmählich über die Größe unserer Sünden bewusst werden, dann danken wir immer mehr für das große Geschenk der Vergebung. Nach dem heiligen Thomas von Aquin zeigt Gott nämlich seine Allmacht nirgends wie in der Vergebung der Sünden. Es ist eine große Gnade zu erkennen, wie viel mir Gott bereits vergeben hat. Dies vor Augen, wie kann ich dann anderen die Vergebung verwehren? Es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, nicht wie auch wir unseren Schuldigern vergeben werden. Dass wir anderen vergeben haben, ist die Bedingung, dass uns die Frucht der Vergebung selbst zukommt. Wie oft haben wir schon diesen Satz in unserem Leben gehört oder gar selbst ausgesprochen: Ich kann dieser Person nicht vergeben. So schaufeln wir uns nur eine Grube und fallen am Ende selbst hinein. Manchmal beziehen wir das nicht auf andere, sondern auf uns selbst. Wir können uns selbst nicht vergeben und halten es auch nicht für möglich, dass uns Gott vergibt. Der Blick auf unsere Sünden darf uns nicht bremsen oder gar verzweifeln lassen. Dann ist der einzige Weg der Blick auf die unendliche Liebe Gottes, die dann selbst das große Übel der Sünde verschwindend klein erscheinen lässt. Sie drängt uns zum Guten und beflügelt uns. Und führe uns nicht in Versuchung. Wie kann denn Gott in Versuchung führen? Man hört diesen Einwand immer wieder. Und in der Tat, Gott führt nicht in Versuchung. Lassen wir hierzu den Apostel Jakobus zu Wort kommen. Er sagt: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Diese Bitte Jesu ist exakt wörtlich zu verstehen. Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, führe uns an der Versuchung vorbei. Die Versuchungen sind zahlreich, heute wahrscheinlich mehr denn je. Auf jeden Christen lauern sie, sowohl auf jene, die in der Vollkommenheit vorangeschritten sind, als auch auf die weniger Vollkommenen. Nicht Gott versucht uns, vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt, wie es der Apostel wiederum beschreibt. Sie ist es, die zu verhindern versucht, dass wir sagen, dein Wille geschehe und danach handeln. Wieder zeigt es sich uns, wie sehr wir der Hilfe des Himmels bedürfen. Wir können uns sicher sein, dass wir diese Hilfe auch erhalten, nicht zuletzt durch das Gebet des Vaterunser. Wenn die Versuchungen uns wieder bedrängen, wenn wir vielleicht drohen, erneut in eine alte Sünde zu fallen, dann flüchten wir uns zu unserem Vater im Himmel, besonders auch durch die Fürsprache der reinsten Jungfrau. Beten wir entschieden: Führe mich nicht in Versuchung. Führe mich vielmehr auf deinen Wegen, die gut für mich sind. Wenn du bei mir bist, werde ich nicht fallen. Dann, wenn Gott uns stärkt und vor der Versuchung bewahrt hält, können wir aus dieser umso gestärkter und entschlossener hervorgehen und dem Teufel vielleicht so ein Schnippchen schlagen. Dann können wir mit dem Apostel wieder sagen: Selig der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Am Ende des Gebetes Christi steht dasselbe wie am Ende seines Lebens auf dieser Welt: die Erlösung. Ja, Christus hat uns am Kreuz erlöst. Und dennoch muss uns die Frucht seines Opfers immer wieder von Neuem zugewandt werden. Dies ist auch notwendig. Die heilige Teresa stellt nämlich fest: Gott will, dass wir die Wahrheit lieben und wir lieben die Lüge. Er will, dass wir nach dem Ewigen trachten und wir neigen uns dem Vergänglichen zu. Er will, wir sollten große und erhabene Dinge anstreben und wir begnügen uns mit den niedrigen Dingen dieser Erde. Er will, wir sollten nur das Sichere umfassen und wir wählen lieber das Unsichere. Unser alter Adam schafft es immer wieder, die Oberhand zu gewinnen. Es ist ein Kampf, der das ganze Leben anhält. In diesem Kampf haben wir jedoch den stärksten Verbündeten auf unserer Seite. Und hier bildet sich der Rahmen zum Anfang unserer Betrachtung. Gott ist unser barmherziger Vater, der uns beschützt und uns nicht verloren gehen lassen will. Aus diesem Grund ließ er auch seinen Sohn von Ewigkeit, unseren Bruder und Herrn Jesus Christus, auf diese Welt kommen, um uns die Erlösung, die Vergebung der Sünden und unser Heil zu erkämpfen. Von ihm haben wir auch das Vaterunser erhalten, das erhabenste aller Gebete, weil es vom Gottessohn selbst stammt. Wenden wir häufig dieses große Hilfsmittel zu unserem Heil an. Überdenken wir immer wieder neu diese heiligen Worte, dass sie uns niemals zur Routine werden. Ich hoffe, liebe Zuhörer von Radio Gloria, dass meine Ausführungen für Sie von Nutzen waren und bedanke mich herzlich bei Ihnen und auch bei Ihnen, Frau Marti, für die Einladung, eine Betrachtung zum Vater Unser für Radio Gloria zu halten. Vergelt's Gott, und ich würde gerne meinen Vortrag mit dem Gebet des Herrn beenden. Für mich ist immer ein schöner und erbauender Gedanke, dass die Gottesmutter gerne, oft und sehr innig dieses Gebet ihres Sohnes an den himmlischen Vater gerichtet hat. Beten wir vereint mit ihr und mit Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Lieber Herr Bosse Darusic, danke für die schöne Betrachtung zum Vater Unser und Ihre Gedanken. Radio Gloria wünscht Ihnen und dem ganzen Priesterseminar St. Petrus in Wigratsbad Gottes besonderen Segen und Schutz mit vielen Momenten in der Stille und im Gebet. Herr Bosse Darusic vom Priesterseminar St. Petrus in Wigratsbad betrachtete mit uns das Grundgebet, das Vater Unser. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Mögen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Vater Unser immer wieder viel Trost, Stärke und Glaube finden. So verabschiede ich mich bei Ihnen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.